Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Roger gegen Markus. Zwei Standpunkte, zwei Meinungen, zwei Welten. Roger Schawinski gegen Markus Somm. Exklusiv auf Radio 1. Präsentiert von Dun & Bradstreet. Ihrem Anbieter für Wirtschaftsinformationen. Egal ob bei Stammdaten, Risikomanagement, Marketing oder Compliance. Mit den Daten von Dun & Bradstreet liegen Sie immer richtig. dnb.com/ch.
Roger gegen Markus an dem Montag. Wir reden über vier Themen. Königsfeier von London. Der 12. September ist das der neue Nationalfeiertag. Warum flirten die Schweizer Rechte mit Russland und China, also der Finden vom Westen? Und USA außer Kontrolle, immer mehr Massenschiessereien, offensichtliche Korruption im Supreme Court und drohende Zahlungsunfähigkeit vom Land. Also die Königsfeier am London. Du bist ein heimlicher Royalist, wie du gestern geschrieben hast. Hast dich wahnsinnig gefreut an diesem Spektakel?
Also das würde ich jetzt gerade zurückweisen. Ich bin nicht heimlich ein Royalist. Aber ich bin sehr anglophil. Und wenn du anglophil bist, dann musst du irgendwie dich in das Verhältnis stecken zu dem Königreich. Aber nein, ich bin nicht Royalist. Aber was ich natürlich gut finde, und das ist der Punkt, und ich bin ja auch nicht katholisch, und trotzdem finde ich die katholische Kirche faszinierend. Das ist eine von der ältesten Institutionen vom Westen.
Ist aber gar nicht katholisch gewesen?
Hä? Nein, aber Ding. Ich meine, das Königreich. Also es gibt Königtum, das britische Königtum ist etwas weniger alt als die katholische Kirche, aber es gibt kaum so alte Institutionen, die es noch gibt, und das fasziniert mich.
Gut, also man hat es ja gesehen, da ist der König gesalbt worden, er sei der Herrscher über alle, und es ist auch noch gesagt worden, er sei ja von Gott eingesetzt worden. Ist also alles absolut grotesk, Mittelalter pur, und das fasziniert dich, Markus.
Ja, das finde ich sehr interessant, weil es ist einfach, ja, wie soll ich sagen, das Geheimnis von der Monarchie ist ja, dass es etwas unglaublich Altes ist, und ich bin absolut überzeugt, es ist ein riesen Fortschritt von der Menschheit, dass man die Monarchie überwunden hat. Deshalb finden wir auch Putin und China nicht so gut. Das ist eindeutige Staatsform, die jetzt überlebt ist, aber was trotzdem faszinierend bleibt, ist, wie du kannst Macht darstellen, wie du das kannst legitimieren, wie das über die Religion läuft, wie wichtig die Religion für das ist. Das finde ich faszinierend, und ich bin Historiker. Ich muss ja das gut finden.
Nein, als Historiker dürfen wir unterschiedlich Ansicht an. Ich finde es nicht faszinierend, ich finde es grotesk. Mittlerweile ist das ja eher eine Touristenattraktion für Grossbritannien. So tut man Leute dort nach Grossbritannien, nach London bringen. Übrigens, die Vergangenheit habe ich gesehen, wie die zelebriert wird. Auch die religiöse Vergangenheit bei Doktorfeiern in Oxford, da haben die innerhalb von einer religiösen Feier zum Teil müssen anknüdeln, um ihr Dokument in Empfang können zu nehmen. Und das Ganze ist noch auf Latinisch gemacht worden. Also um zu sagen, wir machen das immer noch wie im Jahr 1600, und wir sind überhaupt nicht modern, wir sind nicht so wie die anderen. Aber es ist ja einfach nur noch schon, weil die Leute, die das zugelassen, die haben alle nicht Latinisch verstanden.
Das ist aber immer schon so gewesen, Roger. Das ist ja der Witz vom Latein, dass immer eine Minderheit das noch mal verstanden hat, nicht einmal der Klerus hat es verstanden. Und das hat zu tun mit dem, dass man eben ein Geheimnis schafft. Und das Geheimnis schafft man, wenn die Leute das nicht verstehen. Jetzt kann man das blöd finden, so wie du das machst. Ich finde es sehr interessant, ich finde es faszinierend. Ich glaube, es sind anthropologische Konstanten dahinter. Deshalb tut das uns immer noch anziehen, dich vielleicht nicht. Ich glaube, die sehr rationalistische Weltsicht, die du hier präsentierst, die würde ich auch an deiner Stelle auch mal hinterfragen, weil das Interessante an England ist ja schon, wenn du jetzt einfach im Vergleich, im internationalen Vergleich schaust, Deutschland, Frankreich, andere Länder, England ist eines von den Ländern, die am besten Modernisierung angebracht hat, indem sie eben auch sehr konservativ waren in formalen, institutionellen Fragen. Und ich glaube, das ist das Geheimnis vom Erfolg von England, später dann auch von Amerika. Und ich glaube, von dem her muss man etwas lernen. Das gilt übrigens auch für die Schweiz. Die Schweiz ist genau das Gleiche, und wir kommen jetzt genau auf das Thema auch. Die Mischung zwischen Modernisierung und konservativen Ausrichtungen und von Tradition ist wahrscheinlich das Erfolgsgeheimnis für jede glückliche Gesellschaft.
Gut, England ist mittlerweile ein Misserfolgsprodukt. Niemand schrumpft die Wirtschaft so schnell wie dort. Niemand so gross ist der Unterschied zwischen arm und reich. Und die Foodbanks werden überstürzt mit Leuten, die zu Hunderttausenden schauen müssen, dass sie etwas zu essen bekommen. Und die Jungen übrigens, Markus, nur noch zu 26% stehen hinter der Monarchie. Die über 70-Jährigen, zu denen du nicht zählst, aber geistig natürlich, zu 3/4.
Da geistig. Dann bin ich ja gleich alt wie du. Das ist sehr schön, da fühle ich mich geehrt. Das ist ein Kompliment. Nein. Ich meine, erst ab 70 fängt es so richtig an, oder? Nein, aber Roger, das meinst du nicht ernst. So dumm bist du ja nicht.
Was?
Ich meine, es ist ja klar, dass wenn ich sage, es ist eine Erfolgsgeschichte, England ist eine Erfolgsgeschichte. Ich rede von den letzten 700 Jahren und nicht von den letzten zwei Monaten. Also du kommst mir wirklich vor
wie
einer, der sagt, ja, eben, irgendwie Credit Suisse ist halt in den letzten 10 Jahren nicht erfolgreich gewesen und deshalb ist die ganze Bank in den 156 Jahren nichts gewesen. Das ist dummes Zeug. Also da weißt du ganz genau.
Aber Markus,
nein, ich rede als Longue Durée und ob jetzt England, so wie du das hoffst, weil du den Brexit nicht gut gefunden hast, wirklich in Abgrund stürzt oder nicht. Keine Ahnung, vielleicht ist das so. Aber wir reden jetzt hier von Jahrhunderten. Und um da geht es ja letztlich. Wir gehen ja zum Beispiel nachher auf die Schweiz. Um da geht
es
ja.
Aber es geht eben darum, dass man so tut wie bei der letzten Krönungsfeier von 70 Jahren. Da war England noch eine Weltmacht gewesen. Das ist 1953 nach dem Krieg. Ist sie noch die Herrscherin gewesen von 23 Staaten weltweit etc. Das ist es alles nicht mehr. Und etwas anderes möchte ich dich gleich noch fragen als Historiker. Einen kleinen Test jetzt. Weil wir wissen, ob du überhaupt da etwas mehr weiss wie alle anderen.
Freude, ja, bin ich gespannt.
Er ist jetzt 74. Gibt es in der Geschichte einen König, der erst mit 74 König geworden ist?
Oh, keine Ahnung. Meinst du jetzt einen englischen König?
Nein, genau.
Meinst du den grundsätzlich? Ja, ziemlich sicher, aber keine Ahnung.
Okay, das ist schon noch grotesk, dass jetzt ein 74-Jähriger wie König, zwei fast 80-Jährige werden, einer davon wird amerikanischer Präsident.
Das ist einer von diesen Präsidenten, findest du fantastisch. Also
nein.
Das, was du hast. Und du selber machst immer noch die Sendung und bist auch schon
in den 70ern. Ich finde ihn noch besser als die Alternative. Das muss man sagen. Gut, also 12. September sollte der neue Nationalfeiertag werden. Überraschenderweise ist es im Nationalrat gut angekommen. Und man sagt, das sei geschichtlich beleidigt. Nämlich dort ist der Bundesstaat gegründet worden, im Gegensatz zum 1. August, wo eine Erfindung ist, wo man gar nicht weiss, was dort passiert ist und dass man das soll ändern soll. Was sagt es da unser hauseigene Historiker?
Hauseigene, immerhin. Auf Radio 1, der hauseigene Historiker.
Nein, wir haben sonst keinen anderen.
Das ist jetzt der infantilste, dümmste Entscheid, den der Nationalrat seit 1848 gefällt hat. Nein, eine so naive, dumme, unhistorische Babypolitiker, die das Gefühl haben, man kann einfach mit einem Strich einen neuen Viertag schaffen. Kein Problem. 12. September haben die meisten Leute noch nie etwas gehört, weil die Linken haben ja dafür gesorgt, dass unsere Schüler eigentlich keine Ahnung mehr haben von der Schweizer Geschichte. Machen eine Umfrage. Frage mal, wie viele Leute auf der Straße noch eine Ahnung haben, was 1848 passiert ist.
Eben drum, genau drum sollte das geändert werden, weil wenn man anschaut, in Frankreich ist es 14 Juillet, Sturm auf Bastille 1789, in den USA 1776, 4th of July, Unabhängigkeitstag, dort hat man die Verfassung hat man dort proklamiert und verkündet etc. Und bei uns eben, irgendetwas Mystisches.
Unabhängigkeitserklärung.
Unabhängigkeitserklärung. Okay. Und bei uns hat man ja schon mal etwas Ähnliches geändert. Magst du dich nicht erinnern?
Was meinst jetzt du wieder?
Nationalhymne. Nicht mehr rufst du mein Vaterland, ja, ja, sondern so tritt im Morgenrot ein. Nein, das war ähnlich symbolisch gewesen und ähnlich wichtig. Und dann hat man gesagt, man will nicht das, man will auch nicht die gleiche haben wie die Engländer etc. Und man will etwas mit Inhalt machen. Und genau dieses Argument, das du brauchst, wer weiss, was der 12. September ist, wer weiss, was 1848 passiert, genau das will man ändern.
Gut, du glaubst ja an Stark. Also hast du wirklich dass mit dem Viertag nachher die Leute mehr wissen, was 1848 passiert ist. Nein, es ist eigentlich die Abschaffung nachher vom Nationalviertag. Man kann sagen, ja, vielleicht brauchen wir das nicht, weil unser Land löst sich sowieso auf. Es gibt genug Leute in der Elite, die finden, das Land hat jetzt genug lang existiert. Ich sehe es anders, aber vielleicht ist die Zeit jetzt gekommen, dass man sagt, die Schweiz müssen wir auflösen.
Schau, aber wieso hat das? Das ist doch Unsinn.
Ja, logisch ist, Roger, es ist logisch, dass der 12. September niemandem etwas bedeutet. Ist emotional nichts. Es ist völlig aus dem Kopf, es ist eine Kopfgeburt. Du hättest das können, 1848, hättest es vielleicht können etablieren als neue Tradition. Da hätten die Liberalen können sagen, der 12. September ist jetzt unser Nationalviertag. Dann hätte der Nationalviertag zum Beispiel zwei grosse Weltkriege überlebt und der 1. August ist deswegen so wichtig geworden, weil er eben der Viertag war in schwerer Zeit. Wir haben den Rüttli-Rapport zum Beispiel vom General Guison, ist ja genau am 1. August gewesen. Das ist wahnsinnig wichtig, die 150 Jahre kannst du nicht einfach Ungeschehen machen. Zweitens, es war damals 1848 sehr weise von den Liberalen, dass sie nicht den 12. September gewählt haben, weil das ist das Ergebnis von einem Bürgerkrieg. Und um das Land zu versöhnen, war es sehr gut gewesen, dass man gesagt hat, komm, 1890 hat man das dann gemacht, als man das erste Mal das Jubiläum 1891 geführt hat. Es war eigentlich eine sehr raffinierte Idee gewesen, dass man auf einen mythischen, weit, weit zurückliegenden Tag sich bezieht. Das hat unglaublich versöhnt in diesem Land. Und jetzt ist es nichts als Kopfgeburt von ein paar infantilen Babypolitikern, die noch nie ein Geschichtsbuch gelesen haben und auch von dem, nein, und auch von dem Land keine Ahnung haben. Also, du kannst ja mit dieser Mehrheit, würde ich gerne mal ein Quiz machen, was die wissen, was 1848 passiert
aber
ist.
Aber hat jetzt einen Historiker geredet oder einen Mythiker?
Es hat ein Historiker geredet. Weil, es geht genau um das, was ich vorher gesagt habe. Du kannst Mythen oder Traditionen kannst du nicht einfach auf dem Reissbrett entwerfen. Das ist genau, was die DDR probiert
hat. Das hat man aber gemacht.
Nein,
der 1. August
hat
ist ja auf dem Reissbrett entworfen.
Man hat ja gar nicht die Absicht gehabt, dort, dass es ein Viertel geworden ist. Und nachher ist das relativ gut eingeschlagen. Und dass die Schweiz sehr alt war, das ist schon lange. Also, der Bundesbrief hat es schon lange gegeben. Der ist im 19. Jahrhundert dann wiederentdeckt worden und so weiter. Die Tradition hat man nicht auf dem Reissbrett erfunden, sondern man hat sie das erste Mal angefangen und dann ist es 100 Jahre gegangen und jetzt ist es aber eine Tradition. Und du kannst nicht einfach sagen, ja, jetzt bringen wir den 12. September, weil wir sind die Grünliberalen, wir machen jetzt die ganze Welt neu. Das sind naive, infantile Nationalräte.
Okay, also da will ich gar nicht mehr dazu sagen. Natürlich, ich weiss, sich von Gewohnheiten lösen ist schwierig und vor allem, wenn man einen ist wie du, der eben dann eben so verhaftet ist in den Mythen von der Vergangenheit. Reden wir doch gerade in diesem Thema weiter. Rechte Schweizer Politiker haben eine grosse Faszination mit Russland und China, die sich immer mehr als Finder vom Westen profilieren. Letzte Woche ist bekannt worden, Ueli Maurer, erst in kurzem Altbundesrat im chinesischen Botschaft, ein Bild ist zeigt, worden von den Chinesen und hat gezeigt, dass es quasi ein offizieller Besuch war. So hat es mindestens ausgesehen, hinter die Fahne Schweiz China. Und es ist auch gestanden, dann im Text, der Bundesrat ist der gewesen. Der Christoph Blocher, grosse wirtschaftliche Interessen in China. Und der Roger Köppel, immer noch SVP-Politiker, ein Ausflügel nach Moskau, begeisternde Berichte, wie toll es dort ist. Und früher hat sie mal ein Schimpfwort gegeben, magst du dich an das erinnern?
Nach Berlin wallfahren, meinst du?
Nein, Moskau einfach.
Das ist immer noch gut, immer noch gut Stichwort.
Ich würde sagen, das sollte für den Köppel gelten.
Ja gut, aber du tust jetzt alles miteinander vermischen. Erstens reden wir schnell über Ueli Maurer. Ich finde, was Ueli Maurer gemacht hat, finde ich absolut gut, finde ich sehr korrekt. Wir haben überhaupt kein Problem zurzeit mit China. China hat auch nicht irgendwelche Länder angegriffen
aber
oder
dass
annektiert.
Der Bundesrat nicht einmal informiert worden ist über das?
Nein, normalerweise muss ein Altbundesrat nicht alles erzählen, was
das
er so macht.
Das geht nicht um
alles.
Geht
nicht um das. Nein, look, das ist doch auch wieder so eine Aufblasung. Eine blöde, dumme Geschichte von dummen Journalisten, die keine
Chinesen
Ahnung
haben. Chinesen haben sie ja rausgelassen.
Ja, weil es ihnen wichtig war. Weil Karin Keller-Sutter kann man vielleicht jetzt auch mal ausbreiten. Die Chinesen sind extra als WEF gekommen, weil sie gefunden haben, wir würden gerne Beziehungen zur Schweiz ein bisschen pflegen. Natürlich hat es zu tun mit der Neutralität von der Schweiz. Die Chinesen wissen das. Die Spannungen haben zugenommen mit Amerika. Deshalb ist es nicht schlecht, wenn ein westlicher, neutraler ab und zu gute Beziehungen hast. Das ist das Erste. Dann sagen die Chinesen zu der Finanzministerin Karin Keller-Sutter, wir würden gerne, das war glaube ich der Vize-Premier, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, aber wirklich hochrangige Person, er würde gerne die Finanzministerin noch treffen. Dann sagt Karin Keller-Sutter, sie hat 20 Minuten Zeit. Ich meine, ist die nicht bache? Wir haben 9 Millionen Einwohner, die anderen haben 1,4 Milliarden. Das ist wirklich nicht gut. Gute Außenpolitik. Und dann hat Ueli Maurer einen Anruf bekommen von der Botschaft. Ja, könnte man vielleicht mal euch treffen.
Wieso weisst du das alles?
Weil ich alles das weiss. Weil ich mehr weiss als du.
Du,
und
ja,
jetzt
ja.
Einfach, nein, jetzt ernsthaft. Und deshalb ist es eigentlich sehr gut gewesen, was Ueli Maurer
gemacht hat. Aber Ueli Maurer hat doch entweder.
Ueli Maurer kann doch treffen, wer er will.
Nein,
und wenn die Chinesen das freut, dann ist doch das gut für unser Land.
Nein, das ist grotesk. Entweder ist der Ueli Maurer wirklich eine Privatperson, dann ist irrelevant, dass er dort ist, oder ist eben doch nicht eine Privatperson und tut den Chinesen irgendetwas bieten, was sonst nicht überkommen, und dann geht es nicht. Aber das Zweite ist jetzt noch der Roger Köppel in Moskau. Was sagst du? Du bist also ein ehemaliger Freund, ehemaliger Stellvertreter.
Nein, ich bin nicht ehemaliger Freund, ich bin immer noch ein Freund.
Du bist immer noch
ein Freund. Und deshalb tue ich nicht so wahnsinnig das kommentieren, was du auch weißt. Ob es jetzt eine gute Idee war, das muss der Roger selber wissen.
Wieso
selbstverständlich, als guter Journalist geht man immer dorthin, wo es brennt, und geht mit den Leuten reden. Ob er mit allen Leuten können reden konnte, die ihm ein ausgewogenes Bild haben können vermitteln, ich habe meine Zweifel. aber das kann ich auch so nicht beurteilen, dass es ihm, meiner Meinung nach, was seine Stellung in der Schweiz betrifft, nicht so wahnsinnig hilft, weil er als sehr, sehr russlandnäher gilt. Und ich finde, das kann man ihm auch so vorwerfen. Aber das muss er selber entscheiden. Und das ist wirklich nicht am Meer, wo ein guter Freund ist und wo lange mit ihm zusammengeschafft hat, sehr gut zusammengeschafft hat, ihn nach wie vor schätzt. Das muss ich nicht ich beurteilen. Da kannst, ja du, kannst du dir ja Gedanken
machen. Genau, also dort muss man ihn wegnehmen, unseren Markus, unseren kritischen Markus, wo sonst alle locker in die Pfanne hauen. Bei Roger Köppel ist irgendwie Blackout. Also, er geht nicht dort hin, wo es brennt nämlich in der Ukraine. Es brennt nicht in Moskau. Und ich habe in einer Fernsehsendung vor einiger Zeit, schon nachdem der Putin die Ukraine angegriffen hat, habe ich ihn dazu gefragt. Oder habe gesagt, wenn du mit deiner Haltung, mit deinem Contrarian Journalism, dass man immer das Gegenteil macht von allen anderen, einfach das durchgezogen hättest früher, wärst du auch zum Hitler gegangen. Und jetzt ist er zum Goebbels gegangen, zum Propagandist von Putin ist gegangen und hat den feiern lassen und hat damit bestätigt. Und ich glaube, diese Haltung ist einfach völlig katastrophal zu beurteilen. Man ist dann wirklich zum nützlichen Idiot von Putin und tut sich da auf eine Art und Weise als kritischer Journalist profilieren. Es war völlig unkritisch gewesen, was er gemacht hat. Total unkritisch und völlig irrelevant. Aber einfach Aufmerksamkeit um jeden Preis, das kann auch ins Auge gehen.
Ja gut, aber wir sind alles Journalisten und auch du bist Journalist. Und wir alle haben ab und zu sehr kritische Interviews geführt und dann ein bisschen weniger kritische Interviews. Das gibt es einfach. Roger, komm, das gibt es einfach.
Nein. Wieso geht er denn nicht nach Kiew, wenn es ihn so interessiert?
Vielleicht können wir das, ja, vielleicht geht er ja noch auf Kiew, wenn es dann russisch ist, dann geht er vielleicht. Der Punkt ist der, und vielleicht können wir es jetzt ein bisschen weiter, es geht nämlich nicht um die Personen, sondern es geht um das. Es gibt einerseits Neutralität von der Schweiz, die heisst, wir gehen mit allen reden, auch wenn man sie grusig findet. Das finde ich ganz wichtig. Ueli Maurer hat völlig richtig, auch im Interesse vom Land, den chinesischen Botschafter getroffen. Ich habe übrigens den chinesischen Botschafter auch schon getroffen. Also, Kopfdeckel kann nicht sein. Ja, leider bin ich nicht Altbundesrat.
Das tut mir schon weh. Langsam bin ich, es ist gut.
Langsam erst, da bin ich aber froh, dass du so lange an mich geglaubt hast und denkst, das ist deshalb Bundesrat reden. Nein, aber noch eines, ich finde Kopfdeckel so lang, China nichts gemacht hat, wo man muss sagen, hey, also da geht gar nichts mehr.
Menschenrechte?
Ja, aber da gibt es also noch andere Länder, dann gibt es noch sehr viele Länder, wo man gar nichts mehr diplomatische Beziehungen führen und da weisst du auch,
es geht nicht
kann doch ein Altbundesrat den chinesischen Botschafter treffen. Also bisschen gut. Also, aber was ich noch sagen wollte, ist da, wo du vorher gesagt hast, und das finde ich einen guten Punkt. Die Schweiz hat nicht eine Tradition, dass wir uns total faszinieren lassen von Grossmächten. Das finde ich nicht unbedingt sehr schweizerisch. Wir sind ein uralter Kleinstaat und wir haben aber immer einen Teil von der Elite, der dem erlegen ist. Ist das mal der Napoleon, dann ist es mal der Lenin, dann ist es vielleicht einmal der Adolf Hitler, dann ist es vielleicht einmal, ich weiss nicht, der Mugabe. Das gehört ein bisschen dazu, auch zu der Geschichte der Schweiz.
Also es geht nicht nur darum, dass man sich nicht mit Grossmächten auseinandersetzt, sondern vor allem, oder dort sich arrangiert, sondern mit autokratischen Grossmächten. Kann man noch ein bisschen unterscheiden, Herr Historiker, eine demokratische Grossmacht wie Amerika ist noch etwas anders als Russland oder China. Und jetzt sind wir bei den USA und reden darüber in 12 Sekunden.
Einfach saubere Stammdaten, einfach keine doppelten Einträge mehr, einfach alle wichtigen Informationen verfügbar. Einfach bereit sein für die digitale Transformation und einfach wieder Vertrauen in Daten gewinnen. Holen Sie sich perfekte Stammdaten in Ihr Unternehmen. Daten von Dun & Bradstreet. dnb.com/ch.
Amerika ist ausser Rand und Band, da gibt es eine Massenschiessereihe, bereits schon 200 in 4 Monaten. Am letzten Wochenende etwas besonders schockierend, 8 Tote, mehrere Verletzte in einem Shoppingcenter in Texas, in der Nähe von Dallas. Also man trifft die amerikanische Zivilbevölkerung dort, wo sie am verletzlichsten ist, in Schulen und in Shoppingcenter am Wochenende. Und die Verunsicherung in weiten Teilen der Bevölkerung wird immer grösser natürlich. Und die Republikaner, die du immer lobst, die wehren sich immer noch gegen Waffengesetze. So der Ted Cruz beispielsweise, der Senator von Texas, hat gesagt, I'm with you with my prayers und so. Betet für die, die gestorben sind, aber machen tut er nichts. Und tun sich wehren. Was findest denn du da dazu, Markus?
Also erstens, wenn es so einfach wäre. Es ist eben nicht so, dass wenn du einfach mit Waffen verbietest, überall, dass nicht du nachher das Problem nicht mehr hast.
Es geht um.
Du hast regulieren, du hast auch Mass-Shootings gehabt, zum Beispiel in Deutschland. Der Punkt ist.
Nein, in keinem Land. Jetzt reicht es extrem drin.
Waffengesetz bringen nichts zum Kriminalität bekämpfen. Fertig. Da bin ich total überzeugt. Es gibt enorm viele empirische Studien. Du kannst auch gerade noch die Schweiz zum Beispiel nehmen, wo nach wie vor ein relativ liberales Waffengesetz hat. Das ist nicht das Problem in Amerika, dass Waffen relativ leicht erhältlich sind. Ein Krimineller findet immer Waffen, wenn er will. Und das ist das Hauptproblem in Amerika. Bei den Mass-Shootings ist das Hauptproblem, dass deine Partei, deine Demokraten, die Polizei in den letzten 15 Jahren die ganze Zeit bekämpft haben, die ganze Zeit defundet haben und so weiter. Wenn Amerika jetzt ein Sicherheitsproblem hat, dann liegt es an deinen Demokraten. Und Joe Biden ist, glaube ich, Präsident, soviel ich weiss.
Also, der ist so ein autoritärer Typ, wenn es irgendwie darum geht. Also, Mass-Shooting in dieser Art gibt es in keinem Land, in einer ähnlichen oder vergleichbaren Größe wie in Amerika. Zweitens, es geht darum, um die AR-15. Das sind Maschinenpistolen, die man braucht, um Leute in Kriegssituationen nicht nur zu töten, sondern zerfetzen zu lassen. Und die können dort per Post bestellt werden, schon die 18-Jährigen. Und das ist immer so der Fall. Es geht eben nicht nur um Kriminelle. Der das jetzt offenbar gemacht hat, ist eben so ein White Supremacist gewesen, wieder einer, ein Neonazi, durchknallte etc. Wenn die so leicht zu Waffen kommen, dann setzen sie sie ein und töten Kinder, töten Leute in Shoppingcenter töten. Und du hast ja erlebt, deine Kinder sind auch da in Amerika in der Schule. Die haben immer müssen Drills machen. Die müssen jetzt Übungen machen. Wie kann man erste Hilfe machen etc. Die Verunsicherung, die jetzt in Amerika herrscht, vor allem bei Kindern, aber auch bei Leuten, die am Samstag ins Shoppingcenter gehen, das zerstört die Gesellschaft. Und die Republikaner kommen genau mit diesen doofen Argumenten.
Das ist einfach unterste Schublade, wie du jetzt argumentierst. Erstens ist völlig klar, die Mass-Shootings, das ist eine Katastrophe, das ist eine Riesentragödie. Es geht nur darum, sind wir uns einig oder uneinig, wie man das am besten bekämpft. Und ich bin einfach absolut überzeugt, dass die Waffe ist nicht das Entscheidende ist die Polizei und das Entscheidende ist zum Beispiel wahrscheinlich die Medien, was Mass-Shootings betrifft. Und der ganze wichtige Punkt ist der, wenn du Mass-Shootings bekämpfen willst, dann musst du die Polizei besser ausrüsten, musst aufrüsten, die Polizei, und das ist genau das, was die Demokraten nicht
wollen. Das stimmt einfach nicht.
Und du musst dich nicht so wahnsinnig emotional aufregen, weil ich finde es wirklich, find's nicht fair. Du hast es so, als würde ich das gut finden.
Ja?
Das ist nicht der Punkt. Nein, es geht einfach darum, ob man wirksame Mittel einsetzt oder nicht. Und eins der wichtigsten, das hat mir gerade letzte der ehemalige Kommandant von der Kapo von Zürich gesagt, eins der wichtigsten Elemente bei Mass-Shootings ist, dass die Polizei sofort reingeht und sofort den kann überwältigen. Das ist fast das Wichtigste. Und für das brauchst du gute Polizei, du brauchst gut motivierte Polizei. Und das ist genau das, was die Demokraten zur Zeit bekämpfen.
Überhaupt nicht. Das war einmal eine Forderung. Kurzfristig ist dann abgeschmettert worden. Und das Gegenteil ist der Fall. Es sind die Republikaner, die verhindern, dass es mehr Geld gibt für die Polizei. Aber ich frage dich jetzt einfach ganz direkt, dass ein 18-Jähriger, irgendein durchgeknallter 18-Jähriger, der im Internet die Verschwörungstheorien anhängt, dass der AR-15s kann einfach posten, ohne dass er Kontrolle gibt, ohne dass man ihn überwacht. Findest du das gut?
Roger, es ist naiv, was du sagst. Weil der Nazi, und jetzt nehmen wir mal an, ich habe das Gefühl, das ist sogar wirklich ein Nazi. Nazis finden Waffen. Deutschland hat eines der härtesten Waffengesetze in den 20er Jahren. Wer war am besten bewaffnet? Die Nazis. Das ist so naiv, Roger. Ehrlich, es ist naiv. Und du tust dich jetzt so moralisch aufblustern und hast das Gefühl, ich habe eigentlich die Lösung und niemand sieht es, weil alle sind viel dümmer als du. Nein, Roger. Waffengesetze bringen die Sicherheit nicht, die wir wollen in Amerika. Und dass Amerika so ein unglaubliches Problem hat mit den Mass-Shootings, hat nichts mit den Waffengesetzen zu tun.
Also,
Leute finden die Waffen auf jeden Fall, auch wenn sie total verboten
also
sind.
Also erstens, der Vergleich mit der Nazi als Partei und einem Einzeltäter, das ist ja so grotesk, kann man gar nicht mehr übertreffen. Aber das Zweite ist, dass über 80% der Bevölkerung die fordern schärfere Waffengesetze. Über 80% wird trotzdem verhindert von der Republikanischen Partei.
Das macht keinen Sinn, wir haben immer noch Wahlen. Und wenn das so wäre, dann würden die Republikaner einfach abgewählt werden. Und zwar überall in allen Staaten. Roger, dein Präsident ist jetzt Präsident. Demokraten können alles machen, sie haben Mehrheit im Senat, sie haben Mehrheit im Repräsentantenhaus. Sie können ja die Politik machen, wenn die so populär wäre, wie du sagst. dann wären sie ja schon lange mit 80% in allen Staaten vertreten. Aber es ist eben nicht so einfach.
Es ist ja nicht,
Wir haben unsere Waffengesetze nie liberalisiert und wir haben kein Kriminalitätsproblem. Das Kriminalitätsproblem von Amerika hat ganz andere Ursachen und es ist eine absolute Ablenkung, die Demokraten immer bringen, dass sie Gun Control bringen und sagen, ja, mit dem haben wir alles gelöst. Gleichzeitig tun sie die ganze Polizei abbauen.
Das stimmt einfach nicht. Das ist jetzt einfach, muss man sagen, falsch, falsch, falsch. Das kannst du gar nicht belegen. Aber wir sind jetzt schon viel zu lange bei diesem Thema. Nur noch ganz kurz. Die Republikaner wollen ja, dass Amerika nicht mehr zahlungsfähig ist. Die Schuldenobergrenze, die da im Gesetz steht, ist über 100 Mal schon erhöht worden. Unter allem 4 Mal während der Zeit von Donald Trump, der ja 8 Trillionen mehr Schulden aufgebaut hat. Und dort ist die Verschuldung von Amerika um 25% gestiegen. Jetzt sagen sie plötzlich Bedingungen. Wir machen es nur, wenn man das Defizit abbaut. Das Defizit, das eben von Donald Trump ja so massiv wegen dieser Steuererleichterung für die ganz Reichen, die du immer gut gefunden hast, erhöht worden ist. Und jetzt steht Amerika vor der Frage, wenn sie da sich einigen können bis am 1. Juni, ist Amerika zahlungsunfähig. Und dann hoppla, da geht's.
Das wäre doch gut, das wäre doch super.
Das wäre gut?
Das wäre absolut gut. Weil letztlich ist völlig klar, der Schuldenstaat Amerika, das geht so nicht weiter. Beide Parteien sind für das verantwortlich. Immer wieder der die Präsidentschaft hat, treibt die Schulden in die Höhe. Das war vor dem Trump der Obama, vor dem Obama der Bush und so weiter. Praktisch, glaube ich, wenn es mir recht ist, seit dem Reagan hast du die ganze Zeit immer mehr Schulden und das muss aufhören.
Das ist
und
falsch,
du hast je nachdem, Jahr, weil er eine unglaubliche Sonderkonjunktur gehabt hat, weil er 8 Jahre unglaublich profitiert hat von der Politik von Ronald Reagan vorher. Und hat auf dem Ende des Kalten Krieges. Es gibt ganz viele Gründe für das. Aber letztlich ist völlig klar, es ist bipartisan und beide Parteien versagen. Man braucht eine Schuldenbremse, so wie die Schweiz das hat, die völlig losgelöst ist von der Politik. Wo du 80%, bei uns, glaube ich, 74% in der Volksabstimmung ja gesagt, hätte die Amerika-Volksabstimmung, würde das auch durchkommen. Vielleicht Gun Control ja auch. Deshalb sind wir vielleicht beide für Volksabstimmung.
Aber nochmal, habe ich das richtig verstanden? Der Konflikt soll gelöst werden, indem man Amerika zahlungsunfähig werden lassen.
Ja, selbstverständlich. Okay, es muss doch mal aufhören, dass die Regierungen, ob demokratische oder republikanische Regierungen, die ganze Zeit über ihren Verhältnissen leben.
Aber das
und vielleicht wäre das mal eine gute Erfahrung für Amerika, wenn sie einfach zahlungsunfähig sind und wenn man das Gefühl hat, du, das ist ein Drittweltstaat. Hört mal auf mit dem Seich, was dort läuft. Das muss mal aufhören. Jetzt sind es die Republikaner, die das bringen. Vorher haben die Demokraten genau das gleiche Spiel jedes Mal auch gemacht.
Das stimmt eben einfach auch wieder nicht. Was du erzählst, während Trump-Zeit ist 3-mal die Schuldenobergrenze erhöht worden und den Demokraten immer zugestimmt.
Nein, es war immer ein Riesenpuff. Und leider hast du Joe Biden, der halt senil ist und gar nicht mehr da ist, dass da fast nicht verhandelt wird. Okay. Aber am Schluss kann ich dir jetzt sagen, und das weißt du auch, sie werden nicht zahlungsunfähig werden. Sie werden trotzdem alles machen, was erhöht wird. Nein, ich will nicht erhoffen. Ich sage einfach, vielleicht wäre es wirklich mal die richtige Erfahrung.
Okay, jetzt müssen wir durchschauen. Also nächste Woche wird es eventuell noch heftiger, weil dann sind wir on Tour in Uitiken. Und zwar im Uitikenhaus. Dort liegt übrigens auch mein neues Buch vor. Das kann man dort überkommen. Man kann es sogar ein bisschen verlosen und so. Man kann das dort gewinnen. Man kann es auch bestellen. Du hast übrigens schon gelesen, gell?
Ja, ich habe es gelesen und es ist sehr gut. Es ist ein sehr gutes Buch. Tönt das lesen, tönt es kaufen, tönt es bestellen. Es ist wirklich ein gutes Buch. Es liest sich wie ein Krimi.
Wow. Ha, und das nach dieser Sendung. Ich glaube es gar nicht.
Haushistoriker hat mir so aufgehoben.
Also gut, man kann es jetzt schon bestellen, das Buch, und zwar im Internet. Wenn man auf die Homepage geht von Radio 1, kann man das bestellen. Und ab nächsten Montag ist dann auch der Buchladen erhältlich. Und würde mich freuen, wenn das möglichst viele Leute würden lesen und vielleicht uns dann auch noch Feedback geben. Also, nächsten Montag im Uitikenhaus. Jetzt einen schönen Abend und viel Vergnügen im Programm von Radio 1.
Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.